Deutsche Welle. Glaubenssachen.
Mit Sabine Damaschke, herzlich willkommen.
Wir können uns noch so sehr Mühe geben, wir machen Fehler. Und aus diesem Grunde muss das, was Menschen auch technologisch betreiben, fehlerfreundlich sein. Eine Technologie, die Fehler nicht verzeiht, tut uns nicht gut.
Die Reaktorkatastrophe in Japan hat die deutschen Christen aufgeschreckt. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Nikolaus Schneider, macht sich für einen Ausstieg aus der Kernenergie stark. Und auch die katholischen Bischöfe forderten auf ihrer Frühjahrsvollversammlung in Paderborn einen geordneten Rückzug aus der Atomkraft. Das Erdbeben in Japan und seine Folgen beschäftigen uns in dieser Sendung. Aber zunächst geht es hier um eine Krise, die katholische Kirche schon länger begleitet.
Wir empfinden tiefe Scham. Männer der Kirche haben jungen Menschen, die ihnen anvertraut waren, missbraucht und ihrem Leben schweren Schaden zugefügt. Allzu oft haben die Verantwortlichen weggeschaut.
Diese Worte des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, werden sicherlich nicht die letzten im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche gewesen sein. Zollitsch sprach sie in dieser Woche im Eröffnungsgottesdienst der Vollversammlung. Dabei kniete er als Zeichen der Buße gemeinsam mit den rund 70 deutschen Bischöfen vor dem Altar des Paderborner Doms nieder. Der Missbrauch, die Atomkraft und der Dialog über dringend nötige Reformen, darum ging es auf der diesjährigen Frühjahrsvollversammlung. Einzelheiten von Manfred Schumacher.
Die deutschen Bischöfe wollen die nächsten 4 Jahre für einen innerkirchlichen Klärungsprozess über zentrale Fragen des Glaubens nutzen. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, machte dazu in Paderborn erste Vorschläge. Auf jährlichen Treffen etwa wollen die Bischöfe zusammen mit den katholischen Laien Themen wie die Diakonie oder die Liturgie des Gottesdienstes besprechen, sagte Zollitsch zum Abschluss der Frühjahrskonferenz der Bischöfe.
Dabei soll jetzt nicht eine Vielzahl neuer und zusätzlicher Veranstaltungen kommen, sondern der Motor des Prozesses wird die Nutzung der Gesprächs- und Begegnungsformen, die vor allem in den Bistümern schon bestehen, sein. Und das ist wichtig, dass bestehende Gremien, bestehende Einrichtungen auch wirklich sinnvoll da sich mit einbringen können. Aber auch auf der Ebene der Bischofskonferenz wird es dieser Klärungsversuch auch Formen annehmen.
Die Bischofskonferenz bietet außerdem dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken einen Dialog über das Verhältnis von Priestern und Laien an. Ein konkretes Gesprächsangebot an die kritischen Reformkräfte in der Kirche gibt es von den Bischöfen allerdings nicht. Und der Sekretär der Bischofskonferenz, Pater Hans Langendörfer, sieht darin zurzeit auch nicht das zentrale Aufgabengebiet.
Die Zukunft der Kirche wird nicht davon abhängen, ob wir Desiderate, wie sie jetzt mal zugespitzt formuliert, in einer Mängelliste zusammengetragen sind, abgearbeitet werden.
Für die kritische Basisgruppe Wir sind Kirche sind die Ergebnisse der Bischofskonferenz enttäuschend. Sie hatte auf einen offenen Dialog über Fragen der kirchlichen Mitbestimmung, über den Zölibat und das Priestertum für Frauen gehofft. Ähnliche Forderungen hatten vor einigen Wochen auch kritische Theologen in einer Denkschrift aufgestellt. Für Christian Weißner von Wir sind Kirche gab es in Paderborn für einen solchen Dialog kein neues Signal.
Ich habe die große Sorge, dass das, was ursprünglich als Dialoginitiative angekündigt worden ist und mittlerweile zu einer geistlichen Besinnung zurückgeschrumpft worden ist, die Bremse haben in der Bischofskonferenz die Oberhand gewonnen. Das, was jetzt geplant ist, das ist alles nicht falsch, aber das wird der großen Krise innerhalb der Kirche und auch in dem Ansehen der Kirche in der Gesellschaft keinesfalls gerecht.
Die Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe wurde in diesem Jahr überschattet von den Ereignissen in Japan. Nach der Atomkatastrophe, sagte Erzbischof Robert Zollitsch, sei dringend ein Umdenken in der Energiepolitik notwendig, und zwar ohne Kernkraft.
Die verantwortlichen Regierungen und Führungskräfte, nicht nur bei uns in Deutschland, sind aufgerufen, mit allen verfügbaren Mitteln die Sicherheit der Kernenergie zu überprüfen und den Mut zu haben, sie neu zu bewerten und entsprechende Konsequenzen auch im Blick auf die Laufzeitverlängerung wirklich auch zu ziehen.
Klare Worte zur Kernenergie, ansonsten aber wenig Neues. Die Bischofskonferenz hat die Chance auf einen Neuanfang nicht genutzt, meint mein Kollege Theo Dierkes.
In Paderborn sollten Zeichen gesetzt werden. Zeichen für einen Aufbruch aus der großen Vertrauenskrise der katholischen Kirche. Gegen den Missbrauch, für einen innerkirchlichen Dialog und einen Schulterschluss in der Ökumene. Daraus ist jedoch nicht viel geworden. Ja, es gab einen Kniefall von Paderborn. 70 Bischöfe ziehen ohne Mitra und Stab ein in den Dom. Der Vorsitzende trägt selbst das Kreuz voran. Dann gehen alle davor in die Knie. Bischöfe, die sich als Sünder bekennen. Unser Gewissen klagt uns an, betet Erzbischof Zollitz. Offenbar bleibt hier bewusst unklar, ob dabei der Missbrauch gemeint ist oder allgemein auch Bischöfe sind Sünder. In der ganzen Viertelstunde, die der bischöfliche Bußakt dauert, nimmt Zollitz nur an einer einzigen Stelle in drei dürren Sätzen ausdrücklich Bezug zum Missbrauch. Wir empfinden tiefe Scham. Scham, dass es Missbrauchstäter in der Kirche gibt. Und nur ganz kurz, allzu oft haben die Verantwortlichen weggeschaut. Da ist keine generelle Infragestellung des Systems, keine Selbstkritik an Bischöfen, nicht wir Bischöfe haben Fehler gemacht, sondern irgendwelche Verantwortlichen. Draußen vor der Kirche demonstrieren Missbrauchsopfer. Sie kommen im Gottesdienst nicht vor. Die Bischöfe richten sich an Gott, nicht an Betroffene. Das war kein Zeichen wie in Irland, wo Erzbischof und Kardinal Missbrauchsopfern die Füße wuschen. Zu wenig Schuldbekenntnis, zu wenig spürbarer Wunsch, jetzt Ruder herumzureißen. Vielmehr unter Bischöfen diplomatisch ausgehandelte Floskeln. Weiter ging es offenbar gemeinsam nicht. Kein entscheidender Schritt außerdem auf die Laien und innerkirchlichen Kritiker zu. Ja, es soll einen Gesprächsprozess geben, er soll aber nicht mehr Dialog heißen. Und das Gespräch stellen sich die Bischöfe offenbar mehrheitlich nur fromm vor. Die neu vorgeschlagenen Jahrestreffen mit Bischöfen, Laien, Ordensleuten und Vertretern geistlicher Gemeinschaften sollen vom Glauben handeln, von der Verehrung Gottes heute und der Weltverantwortung der Katholiken. Andere Gespräche, etwa mit dem Zentralkomitee der Katholiken, werden zwar fortgesetzt, deutliche Signale dafür kommen aus Paderborn jedoch nicht. In einem Brief an die Gemeinden wird es deutlich, die eigentlichen Fragen sollen tiefer liegen. Die Bischöfe wollen eine Glaubenskrise beheben, keine Strukturkrise. Mitbestimmung, Gleichberechtigung oder auch der Umgang mit dem Missbrauch werden als nicht die eigentlichen Fragen bestimmt. Und dann fast nebenbei ein kleiner Querschläger gegen die evangelische Kirche. Die Bischöfe mahnen, es mit dem Reformationsjubiläum 2017 nicht zu übertreiben. Da sei nichts zu feiern an der Spaltung der Kirche. Gesucht werden müsse vielmehr nach dem gemeinsamen Glaubenszeugnis. Auch hier also kein Zeichen einer Wende von Paderborn, sondern Rückzug ins Fromme.
Rückzug statt Aufbruch in der katholischen Kirche, das war ein Kommentar von Theo Dirkes. Die Erde bebt, eine riesige Flutwelle überschwemmt die Küstenstädte und dann zittert ganz Japan auch noch vor einer nuklearen Katastrophe, weil die Atomkraftwerke beschädigt sind. Die ganze Welt sieht zu und zittert mit. Besonders groß ist die Angst unter den in Deutschland lebenden Japanern. Dazu gehört auch Reiko Müller-Schieber. Sie erzählt uns, wie die japanisch-evangelische Kirchengemeinde Köln-Bonn auf die Katastrophe reagiert hat.
Am letzten Sonntag, zwei Tage nach der Katastrophe, haben wir in unserem Gottesdienst der japanischen Tsunami-Opfer gedacht. Mit einer Meditation und Fürbitte in japanischer und deutscher Sprache. Im Gottesdienst haben wir für uns Trost und Kraft gefunden. Nach dem Gottesdienst haben wir untereinander Informationen ausgetauscht, besonders über die Leute, deren Freunde und Verwandte in den betroffenen Gebieten leben. Wir haben ein Spendenkonto für die Tsunami-Opfer eingerichtet. Mit der Naturkatastrophe wie dem Erdbeben oder dem Tsunami, damit muss man sich irgendwie abfinden. Aber über diesen menschengemachten GAU der Atomreaktoren habe ich eine unbändige Wut.
Wut auf die Atompolitik hat nicht nur die Japanerin Reiko Müller-Schieber. Viele Deutsche sind in dieser Woche auf die Straße gegangen, um gegen die Kernkraft zu protestieren. Mit Erfolg. Die Bundesregierung hat die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke erstmal ausgesetzt und will einige alte Atommeiler abschalten. Japan ist damit natürlich nicht geholfen. Doch was können wir in Deutschland überhaupt tun, um die Menschen in Japan zu unterstützen? Mit dieser Frage wenden sich viele Menschen auch an die christlichen Hilfswerke. Am Telefon bin ich jetzt mit dem Sprecher der Diakonie Katastrophenhilfe, Rainer Lang, verbunden. Herr Lang, was tut Ihre Organisation jetzt für die Menschen in Japan?
Also wir sind in Kontakt mit den evangelischen Kirchen in Japan, haben diesen Kirchen auch unsere Unterstützung und Hilfe zugesichert. Jetzt sind Teams von einigen evangelischen Kirchen im Krisengebiet und die Lutheraner wollen die Menschen im Krisengebiet mit dem Nötigsten versorgen. Es fehlt an allem. Vor allem ist es auch schwierig, sich zu bewegen, weil es einen Mangel an Treibstoff gibt im Nordosten. Die Menschen haben nicht genügend Nahrungsmittel. Es gibt kein Trinkwasser und natürlich ist es kalt. Also sie brauchen auch auf jeden Fall Decken, um in den Notquartieren zurechtzukommen.
Sie haben ja ein Spendenkonto eingerichtet. Wie viel Geld ist bislang dorthin überwiesen worden?
Also wir haben jetzt auf dem zentralen Spendenkonto mehr als 100.000 Euro, aber das besagt jetzt noch nicht so viel, denn die meisten Spenden, die uns zugutekommen, sind noch in den Kirchengemeinden, in den Kirchenkreisen, bei vielen diakonischen Werken in Deutschland. Und diese Überweisungen bekommen wir erst mit Verzögerung. Und angesichts der Anrufe, die wir bekommen, dieser Welle der Solidarität, sehen wir, dass wir viele Spenden noch bekommen werden.
Nach dem Tsunami in Südostasien war die Diakonie Katastrophenhilfe schnell vor Ort und hat dort geholfen. Nützen Ihnen diese Erfahrungen eigentlich auch für Japan? Ist die Situation da irgendwie vergleichbar?
Natürlich ist die Situation vergleichbar. Wir sehen auch die Folgen des Tsunami. Das ist vergleichbar mit Indonesien 2004, Sri Lanka, was da geschehen ist. Und da waren wir ja auch im Einsatz vor Ort. Aber im Unterschied zu dem Industrieland Japan haben wir in Ländern wie Indonesien eine Partnerstruktur, weil unsere Arbeit ja den Schwerpunkt hat in armen Ländern, in Entwicklungs- und Schwellenländern. Und dort haben wir Partnerorganisationen, die sofort nach einer Katastrophe einsatzfähig sind. Das war auch bei der Tsunami-Warnung jetzt so. Diese Organisationen waren in Alarmbereitschaft und hätten sofort Menschen versorgen können, weil sie auch von uns entsprechend vorbereitet sind und ausgestattet.
Japan ist ein reiches Industrieland. Brauchen die Kirchen dort überhaupt Spendengelder? Geht es nicht eher auch darum, den Christen Mut zu machen und ihnen zu zeigen, wir stehen hinter euch und beten zum Beispiel auch für euch?
Genau, das sagen wir ja auch ausdrücklich, dass wir als evangelisches Hilfswerk auch zu dieser Solidarität aufrufen, zu der Solidarität im Gebet. Und da kommt auch große Dankbarkeit zurück. Also auch die Botschaft, wir wissen, dass ihr uns beisteht, auch im Gebet. Und natürlich benötigen diese Kirchen jetzt auch ein gewisses Maß an finanzieller Unterstützung, aber es ist eben nur begrenzt möglich, angesichts der Strukturen dieser Kirchen Hilfsgelder dann auch seriös und sinnvoll einzusetzen.
Ein reiches Land in großer Not. Rainer Lang hat erklärt, wie die Diakonie Katastrophenhilfe die Menschen in Japan unterstützen will. Danke für das Gespräch. Die schrecklichen Bilder der Erdbeben, Tsunami und Reaktorkatastrophe erschüttern die Menschen in aller Welt. Doch sie sind auch erstaunt, wie tapfer und gefasst die Japaner auf all die Not um sie herum reagieren. Dass sie Erdbeben gewöhnt sind und in ihrer Kultur Gefühle eher verbergen, ist eine Erklärung. Ein weiterer Grund aber liegt in der Religion. Nach wie vor prägt der Shintoismus das Denken und Handeln vieler Japaner. Margarete Blümel nennt Beispiele.
Q Kyoto, am Portal der Haupthalle des Fushimi-Inari-Schreins. Gerade hat die morgendliche Shinto-Zeremonie begonnen. Bis zur Eingangspforte reicht die Menge derer zurück, die allesamt der Kami, der dem Schrein innewohnenden Kraft, ihre Verehrung bezeugen wollen. Nicht ohne sich zuvor dem Reinigungsritual unterzogen zu haben, der eingehenden Spülung des Mundes am schreineigenen Becken. Wer schließlich vor die Kami tritt, wirft eine Münze in den Opferbehälter, klatscht zweimal in die Hände, um die Kami auf sich aufmerksam zu machen, und verneigt sich. Dann tritt der Schreinbesucher zur Seite und macht Platz für den nachfolgenden Gläubigen. 85 Millionen Japaner besuchen regelmäßig die Schreine ihres Landes, um sich des Segens ihrer Kami zu versichern. Die meisten von ihnen haben zuvor bereits die tägliche Fürbitte am eigenen Hausaltar der Shinto-Gottheit geleistet, der in fast allen Haushalten gleich neben dem buddhistischen Altar zu finden ist. Yoshi Orata, Leiter der Shinto-Universität Kokugakuin in Tokio.
Shinto ist nach wie vor in vielen Bereichen des täglichen Lebens vertreten. Nicht nur, dass Kinder gleich nach der Geburt zum jeweiligen Schrein gebracht werden, um sie der Kami vorzustellen. Darüber hinaus gibt es die im 3., 5. und im 7. Lebensjahr stattfindenden Shinto-Feste für die Kinder. Und in den Firmen führt man heute noch regelmäßig Shinto-Rituale durch, um Loyalität und Gemeinschaftsgeist zu fördern.
Reinigungsrituale, das Intonieren der shintoistischen Bittgesänge und die Mythen um die Urgötter sind fester Bestandteil der Studiengänge an der Kokugakuin-Universität, einem der beiden weltweit einzigen Institute, die Shinto in allen seinen Facetten lehren. Eine Religion, die sich vor etwa 1500 Jahren hierzulande etablierte und als der Weg der Götter oder auch die Lehre der Kami bezeichnet wird. Das shintoistische Pantheon wird von einer Vielzahl lokaler Kami beherrscht. Wesen, die vom Menschen als ehrfurchtgebietend erlebt werden und die ihren Ausdruck am ehesten in Naturphänomenen finden. Ein heiliger Berg, ein Wasserfall, aber auch die nach japanischer Ansicht mit übernatürlichen Kräften versehenen Füchse können sich dem Gläubigen als etwas Göttliches offenbaren. Auch im Alltagsleben könne der Mensch in Harmonie mit den schöpferischen Kräften des Universums leben, lautet ein Ideal des Shinto, wenn er sich nur um das Mogokoro, ein reines Herz, bemühe. Und sich überdies, ergänzt Yoshi Orata, mit Hilfe der Shinto-Priester den notwendigen Reinigungsritualen unterziehe, um vor seine Kami treten zu können.
Die Konzeption von rein und unrein spielt im Shinto eine alles überragende Rolle. Gut ist gleichbedeutend mit rein und sauber, böse mit Schmutz und Kontamination. Blut, Exkremente und jedweder Kontakt mit dem Tod müssen vom Gläubigen vermieden oder, wenn dies nicht möglich ist, durch Reinigungsrituale wieder beseitigt werden. Grundsätzlich gilt der Shinto-Priester als Mittler zwischen der Kami und den Gläubigen. Und um dem gerecht zu werden, muss er sich selbst zu allen Zeiten reinhalten.
1946 zwangen die Besatzungsmächte Japans Kaiser, seinem Status als Nachfolger der Kami abzuschwören. Ein Ereignis, in dessen Gefolge der Shinto-Glaube seinen Rang als Japans Staatsreligion verlor. Bereits seit längerem sind Bestrebungen im Gange, sowohl Shinto wie auch Kaisertum wieder zu ihren früheren Positionen im Staatsgefüge zu verhelfen.
Gelassenheit und Ruhe. Das wünschen sich auch viele Deutsche. Immer mehr Menschen fühlen sich in ihrem Alltag überfordert und suchen einen Ausstieg aus Stress, Lärm und Leistungsdruck. Viele Klöster haben diesen Trend längst erkannt und öffnen ihre Tore nicht nur für Pilger oder fromme Christen. Mit gesundem Essen, Kräutergärten, Bädern, Seelsorge und spirituellen Angeboten werben sie um Besucher und sichern damit ihr wirtschaftliches Überleben. Erfolgreicher Vorreiter in Sachen Klosterwellness sind die Nonnen in Arenberg bei Koblenz.
Mittagessen im großen Speisesaal. 85 Gäste aller Altersklassen reden vergnügt durcheinander. Von himmlischer Klosterruhe keine Spur. Und genau das scheint das Konzept des Wellness-Klosters Arenberg zu sein. Weltliches Vergnügen in kirchlichen Räumen. Jedenfalls, wenn man den Presse- und Fernsehberichten glaubt, die reißerische Titel wie »Himmel und Wellness«, »Die Wellness-Nonnen und ihre Wohlfühloase« und »Urlaub im Vier-Sterne-Kloster« tragen. Die Wirklichkeit ist zum Glück ein wenig anders.
Also für uns ist Wellness etwas mehr als nur ein körperliches Wohlbefinden. Unser Anliegen ist es, dass Menschen sich erholen, und zwar rundum. Es geht darum, dass sie sowohl was für ihren Körper tun können, aber auch was für ihre Seele, also auch ihre Spiritualität suchen und finden können. Und was unser Anliegen natürlich auch ist, einen Raum zu schaffen, ein Haus zu sein, in dem wirklich auch Ruhe und Stille da sind, um bei sich auch anzukommen. Je mehr es um mich herum tönt, desto schwerer fällt es mir, wirklich zu spüren und in mir zu hören, was ist eigentlich mein inneres Anliegen.
Schwester Josefa lebt seit über 30 Jahren im Dominikanerinnenkloster Arenberg. Damals wurden hier noch ein Internat, eine Berufsfachschule und ein Kneippsanatorium geführt. Dann kam das Kloster in wirtschaftliche Schwierigkeiten und man beschloss, sich nach außen hin zu öffnen. Im ersten Baugang wurden alle Besucherzimmer mit Duschen versehen. Im zweiten wurde aus der alten Bäderabteilung ein hochmodernes Vitalzentrum mit allem drum und dran. Wie bisher mit Massagen, Fangopackungen und Senfwickeln und jetzt auch mit Aromamassage, Fitnessraum und Luftperlbad. Sonst aber hat das Kloster Arenberg nicht viel gemeinsam mit den modernen Wellness-Bade- und Saunatempeln, die jetzt überall aus dem Boden schießen. Denn das Vitalzentrum hat seinen leicht spröden Sanatoriumscharakter trotz aller Modernisierung behalten. Und Schwestern in Badelatschen sucht man auch vergeblich. 80 weltliche Mitarbeiter teilen sich die Arbeit mit den wenigen Schwestern, die noch jung genug sind, um aktiv im Wohlfühlbereich mitzuarbeiten. Die anderen 50 Schwestern sind schon lange im Rentenalter und man trifft sie höchstens zum Nachmittagsplausch auf einer Bank im Garten. Wer seinen Urlaub hier verbringt, tut dies aus den verschiedensten Gründen und den verschiedensten Absichten. Die einen lernen in einem mehrtägigen Seminar unter Anleitung Schweigen und Meditieren. Andere sind in einer Umbruchssituation oder Lebenskrise und wegen des seelsorgerischen Angebots und der wohltuenden Stille hier. Und einige Rentner wollen hier einfach nur wohlbehütet und ärztlich betreut ihre Sommerferien verbringen.
Die Gäste haben ja freie Wahl in dem, was wir anbieten. Es gibt nichts, wo man hin muss und nichts, wo man nicht hin darf. So ungefähr.
Ganz billig ist der Aufenthalt im Kloster allerdings nicht. Eine Übernachtung im modernen und behindertengerecht eingerichteten Zimmer kostet zwischen 80 und 100 Euro. Aber die laufenden Kosten für das alte Anwesen sind hoch. Und auch der viele Millionen teure Umbau muss sich betriebswirtschaftlich erst noch lohnen. Das Wellnesskloster funktioniert also fast wie ein ganz normales Wirtschaftsunternehmen. Allerdings nur fast. Denn wirtschaftlich bereichern kann und will sich hier niemand.
Wellness und Spiritualität unter einem Dach. Caroline Michel stellte das Kloster Arenberg bei Koblenz vor. Bei sich selbst ankommen und Kraft aus der Religion schöpfen, das gelingt der Bonner Professorin Christine Schirmacher nicht nur im Kloster, sondern auch im Alltag. Warum sie Christin ist, sagt sie in Glauben direkt.
Zunächst einmal glaube ich, weil für mich andere Erklärung, dass die Welt nur aus dem besteht, was ich vor Augen habe, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das wirklich alles sein soll, wozu der Mensch gemacht ist. Denn er hat einen Geist, er hat einen Verstand, er kann abstrakt denken. Und es wäre geradezu eine Verschwendung, wenn er diesen Verstand nur auf das Diesseits richtet. An den Gott der Bibel glaube ich, weil seine Offenbarung die einzige Botschaft ist unter allen Religionen, die es gibt, die ein ganz anderes Konzept vermittelt, nämlich, dass es nicht darauf ankommt, dass ich etwas Herausragendes für Gott tue, sondern es ist die Botschaft, dass Gott zu uns kommt und uns befreit. Dieser Glaube gibt erstmal große Gelassenheit, dass das, was mir passiert, kein Zufall ist, sondern dass dahinter Gott steht, der mein Leben plant, der die Geschichte plant und lenkt. Das ist die Kraft des Gebetes. Das ist das Verlassen auf Gott und das Abgeben auch von Sorgen und allem, was mich belastet, zu dem hin, der Größeres bewirken kann.
Christine Schirmacher war das in Glauben direkt. Und damit geht unsere Sendung zu Ende. Es sind übrigens die letzten Glaubenssachen, die in dieser Form über Kurzwelle ausgestrahlt wurden. Denn das deutsche Programm ändert sich mit Beginn der Sommerzeit. Über religiöse und kirchliche Ereignisse, aber werden wir Sie weiterhin auf dem Laufenden halten. Natürlich gäbe es jetzt noch eine ganze Menge über unser Kirchenmagazin zu sagen, das vor allem von Klaus Krämer gestaltet worden ist. Aber wir halten es hier mit Theodor Fontane, der gemahnt hat, Abschiedsworte müssen kurz sein wie eine Liebeserklärung. Ich hoffe, unsere Glaubenssachen haben Ihnen gefallen und Sie werden sie ein bisschen vermissen. Danke fürs Zuhören, sagt Sabine Damaschke.